dürfen wieder einmal eine ganz kleine Episode aus dem Alten Testament etwas näher ansehen. Und zwar 2. Könige 6, 1, Vers 1 bis und mit 7. Wir lesen die 7 Verse. Und die Söhne der Propheten sprachen zu Elisa: Siehe doch, der Ort, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu enge. Lass uns doch an den Jordan gehen und von dort ein jeder einen Balken holen und uns dort einen Ort herrichten, um daselbst zu wohnen. Und er, Elisa, sprach: Gehet hin. Und einer sprach: Lass es dir doch gefallen und gehe mit deinen Knechten. Und er sprach: Ich will mitgehen. Und er ging mit ihnen, und sie kamen an den Jordan und hieben die Bäume um. Es geschah aber, als einer einen Balken fällte, da fiel das Eisen ins Wasser des Jordan. Und er schrie und sprach: Ach, mein Herr! Und es war entlehnt. Und der Mann Gottes sprach: Wohin ist es gefallen? Und er zeigte ihm die Stelle. Da schnitt er ein Holz ab und warf es hinein und machte das Eisen schwimmen. Und er sprach: Nimm es dir auf. Und er streckte seine Hand aus und nahm es. Wer von uns kennt die Mary Schulze? Ah, gut. Warum die Frage? Das hat sie schon da und dort erzählt. Das war, sagen wir mal, mindestens vor 30 oder 40 Jahren. Da hatten wir unsere Hausbibelstunde oder Hausbibelkreis in Zürich, Signaustraße. Und da wurde die Mary Schulze eingeladen, da auch einmal beizuwohnen. Und sie kam, und damals hatte ich dieses Thema, das wir jetzt gehört haben. Die Mary war da, und man sah sie jahrelang nicht mehr. Eines Tages erscheint sie wieder und bekennt dann: Der Abend mit dieser Bibelstunde, mit dem schwimmenden Eisen von diesem Bruder Muhl, nein, also da mache ich nicht mit. So etwas, nein. Also da war ich zum ersten und zum letzten Mal in der Versammlung bei Bruder Muhl. So. Schön. Und ich darf sagen, es könnte sein, dass ich seit 30, 40 Jahren nie mehr über dieses Wort gesprochen habe, damit eine... Bitte?
Das war bei uns in der Fingerwies darüber gesprochen.
Ach so, danke schön. Und Mary Schulze?
War nicht dabei.
War nicht dabei, ja. Schön. Eine einfache Begebenheit, eigenartig, wieder ein feines Beispiel, erstens, wie unser Gotteswort in einer Kürze Dinge, Worte, Ereignisse wählt und Worte findet in einer Kürze und Würze ohnegleichen, mit einer verborgenen Herrlichkeit in jedem Wort. Es handelt sich um den Propheten Elisa. Er war ein Schüler von welchem Propheten? Elias. Da dürfen wir ein paar Minuten stehen bleiben. Elias. Elias, ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir, gut. Elias, ein Eiferer für Gott. Elias, der nicht eines Todes starb, wie sonst jeder Mensch. Er ist gar nicht gestorben. Er wurde in einem Augenblick verwandelt mit den feurigen Wagen, den feurigen Rossen in den Himmel transportiert. Und Elia war mit Mose gewürdigt auf dem Berg der Verklärung, dem Herrn Jesus und den drei Jüngern zu erscheinen und wunderbar Zweck dieser Erscheinung von Mose und Elia für Jesus Christus bedeutete, bezweckte, dass sie Mose, das Gesetz, repräsentieren, personifizieren und Elias, die Propheten, personifizieren, repräsentieren. Hatte nun Jesus, den Sohn Gottes, in seiner Niedrigkeit zu belehren, zu informieren, wie nun sein Ausgang in Jerusalem zur Darstellung kommen muss, erstens nach dem Gesetz und zweitens nach den Propheten. Ja. Wer war also jetzt der Schüler? Jesus. So hat er sich auch noch erniedrigt. Denn er hat sich ja natürlich völlig freiwillig unter das Gesetz erniedrigt. Bitte. Muss er dann Konsequenz ziehen und sich von Mose belehren lassen. Ne? Und die Schrift nennt die beiden Stücke das Gesetz und die Propheten. Ne? So. Altes Testament. Und wenn Jesus bezeugt hat, die Schrift ist es, die von mir Zeugnis gibt, war ja nur das Gesetz und die Propheten vorerst da. Ne? Ja. Und sie gaben ihm Auskunft, belehrten ihn, welchen Ausgang er in Jerusalem nehmen müsse, nach dem Gesetz und nach dem Propheten. Ja. Und siehe da, die zwei sind wiedergewürdigt, wer weiß wie bald, in wenigen Jahren, ne? Im kommenden Tempel in Jerusalem, Zeugen dafür zu sein in Israel, dass Jesus von Nazareth tatsächlich ihr von Gott bestimmter Messias gewesen sei. Und wenn nun ein Mose das bezeugt und als zweiten Zeugen kein geringer als Elias, ne? Dann dürfen wir uns sagen, da möchten wir den Israeliten sehen, der da nicht, ja, zu wehklagen beginnt, ja, und zu weinen beginnt. Und das nun annehmen wird. Und jetzt, Mose ist uns mehr bekannt als Elias in seiner Funktion vor Gott und in der ganzen Welt- und Heilsgeschichte, ist uns Mose geläufiger, bekannter als Elias. Nun ist Mose genau das Gesetz repräsentierend. Sodass, ich darf nur noch kurz darauf hinweisen, als Mose Gott bat, lass mich deine Herrlichkeit schauen, musste Gott gerade ablehnen, das geht nicht, Mose. Nämlich, das heißt auf Deutsch, das Gesetz kann uns nicht die Herrlichkeit Gottes wiedergeben oder kann die Herrlichkeit Gottes nicht erkennen, nicht schauen. So. Und was geschieht? Ganz kurz. Ich werde dich aber am Sinai in eine Felsenhöhle tun. Ich werde an dir vorübergehen, indem ich meine Hand vor mich halte, du mich nicht siehst. Und wenn ich vorübergegangen bin und wegziehe, habe ich auch meine Hand weggenommen und dann wirst du mich von hinten davon schreiten sehen. Gewaltige Offenbarung für die Stellung Gottes zum Gesetz oder des Gesetzes zu Gott selbst. Die beiden sind unmöglich ein Geist, ein Herz und eine Seele. Das sind zwei ganz verschiedene Systeme. Das Gesetz, bleiben wir dabei, kann also höchstens etwas ahnen vom Vorüberziehen Gottes, meinetwegen sogar von der Gegenwart Gottes, aber nicht von der Gegenwart Gottes, die Kontakt aufnimmt mit Mose, schauen sowieso nicht, sondern erst schauen kann, wie Gott von Mose sich entfernt. Mehr und mehr vom Gesetz sich entfernt. Ja, so. Aber, das Wunderbare, während nun Gott vorüberzieht und Mose das Gesetz repräsentierend in der Höhle sichergestellt ist, und Gott seine Hand über ihm hält oder vor sich hin, spricht Gott die wunderbaren Worte. Ich werde mich erbarmen, wissen ich mich erbarmen werde, und werde gnädig sein, wen ich gnädig sein werde. So. Was heißt das? Das Gesetz verurteilt den Menschen ohne Barmherzigkeit, lesen wir im Neuen Testament. Ja. Und keine Gnade. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut, weiß aber nichts von Liebe und Barmherzigkeit. Alles, was wir im Alten Testament lesen von Gnade und Barmherzigkeit, sind nicht Aussprüche des Gesetzes oder sind nicht Bestandteile des Gesetzes, sondern wie jetzt, nicht? Mose, jetzt bitte, trotz dem Gesetzesabschluss hier mit unbarmherzigen Wirkungen, ein Dienst des Todes und der Verdammnis werden, ne? Sich so auswirken. Ne? Mose, melde ich jetzt meine Vorbehalte an, anlässlich des Bundesabschlusses. Sind die dann auch gültig? Was hat Gott für Vorbehalte angemeldet? Dass er sich trotz dem unbarmherzigen Gesetz, das er jetzt auch durch auf Anordnung von Engeln hin auf Israel legen lässt, sich was vorbehalten hat? Dass er trotzdem jederzeit was tun kann. Einen David, der siebenmal hätte gesteinigt werden müssen, wenn es möglich gewesen wäre, und alle Menschen, die alle hoffnungslos verloren wären. Ne? Jederzeit zu begnadigen, und zwar wen? Wen er will. Wann er will, wie er will. Sich zu erbarmen, wann er will. So. Gnade zu üben, Barmherzigkeit zu üben, wann er will. So. Und so finden wir, mitten im Gesetz eingestreut, diese nicht, ich werde mich erbarmen wissen, ich mich erbarmen werde. Das sind ja nicht Worte des Gesetzes. Ne? eine solche Aussprüche, zu solchen Aussprüchen der Barmherzigkeit und der Gnade waren und sind diese heiligen Engel gar nicht fähig. Gar nicht fähig. Gar kein Verständnis dafür. Nur noch schnell zu ihrer teilweisen Entlastung. Engel, Geister haben keine Seele. Nur der Mensch und die Bewohner der Erde, sichtbar, Mensch und Tier, haben eine Seele. So wie Gott, der Vater, eine Seele hat und der Sohn eine Seele hat. Und deshalb ist nur der Mensch ein wirkliches Abbild, ein Gleichnis Gottes. Also, warum jetzt das? Ich sage es gleich so. Während Elias, der Vorgänger von Elisa, erschreckt nicht, während Elias nicht den Heiligen Geist Gottes hatte, Elias hatte den Geist heiliger Engel. Ist das auch etwas? Mhm. Aber ist das das Gleiche wie Heiliger Geist? Nein. Hat Elisa den Heiligen Geist der Gnade, der Güte, der Rettung, der Barmherzigkeit? Ja, das ist die ganze Berichterstattung über Elias und Elisa. Jetzt schauen wir Elias noch schnell an, dann können wir den Elisa besser werten und verstehen. Also. Die Isabel, nachdem Elias in Eifer für Gott wie viel Baalspriester umgebracht hat? 300 oder also eine Anzahl, Hunderte, nicht? So. Ihm sagen lässt, morgen trifft dich das gleiche Schicksal. Was macht dann Elias? Dann flieht er. Und zwar in die Wüste Juda nach Süden. Und wird müde und schläft unter dem Ginsterstrauch ein. So, was geschieht jetzt? Ein Engel weckt ihn, fordert ihn auf, hier ist Brot und Wein. Iss und trink. Was macht er? Er isst und trinkt und legt sich wieder hin. Wenn ich gewesen wäre, würde ich noch sagen müssen und schnarcht weiter. Also, und schläft weiter. Der Engel weckt ihn zum zweiten Mal. Auf, Elias, iss und trink. Du hast einen weiten Weg vor dir. Jetzt isst er zum zweiten Mal Brot und trinkt den Wein. Wer hat denn Elias Brot und Wein gereicht? Ich sage es einmal zuerst, wer nicht? Nicht Melchisedek, der herauskam und dem Abraham Brot und Wein gebracht hat, sondern ein Engel. Und was war das für Brot? Und was war das für Wein? Das war Himmelsgetreide, Brot der Starken, der Engel aus der Mensch. Also Manna war Himmelsgetreide, also nicht irdischer Herkunft, wie ja unsere Theologen schon längst auf der Suche sind. Sondern Brot der Starken, die Starken sind Engel, die Menschen die Schwachen. Himmelsgetreide aus der Mensch. So. Also was hat Elias jetzt bekommen? Nicht irdisches Brot und nicht irdischen Wein, sondern jetzt auch die Nahrungskräfte, die Gott den Geistern, den Engeln, den Geistwesen zugeteilt hat. Also Himmelsgetreide, Brot der Starken. So. Und tatsächlich, was geschieht jetzt? Er bricht auf und geht in der Kraft dieser Speise genau so viele Tage und Nächte durch die Wüste bis an den Sinai, 40, wie Israel in der Kraft des Manna, nicht? 40 Jahre durch die Wüste wandern konnte. Nicht? Ja. So. Jetzt kommt er am Sinai an. Was geschieht jetzt? Kommt ein Hauptmann von Ahab mit wie viel? 50 Kriegern? Nicht? Er soll sofort zurückkehren. Nicht? Was macht Elias? Lässt Feuer vom Himmel fallen und verzehrt den Hauptmann mit den 50. Ahab schickt eine zweite Gruppe, Feuer vom Himmel, verzehren den Führer und die Gruppe. Was geschieht jetzt? Ein gewaltiges Erdbeben erschüttert den Sinai. Und dann eine kleine Zwischenbemerkung. Aber Gott war nicht im Erdbeben. Dann ein riesiges Feuer. Gott war nicht im Feuer. Und dann ein gewaltiger Sturmwind, der Felsen zerriss. Aber Gott war nicht im Sturmwind. Und jetzt viertens, was? Ein stilles, sanftes Säusel. Und da war der Herr drin. Und jetzt fällt Elias nieder. Und was muss er hören aus dem stillen, sanften Säuseln? Elias, was hast du hier zu suchen am Sinai? Wer hat denn dich hierher gesandt? Das heißt also mit anderen Worten, ich nicht. Ich nicht. Ja, wer denn? Engel. Der gab ihm ja die Speise, dass das überhaupt möglich war. Aha. Merken wir jetzt, schon wird es langsam deutlich, wenn ich sagte, der Geist des Elias war nicht der Heilige Geist, sondern war der Geist heiliger Engel. Es ist nicht weit voneinander entfernt, aber es ist ein Unterschied. Der Heilige Geist ruht im Herzen Gottes. Und der Geist heiliger Engel liegt auf der Ebene der Schöpfung. Und der Heilige Geist ist die Herzenszentrale des Schöpfers. Jetzt, wie geht es weiter? Jetzt kommt die große Frage. Die Person Johannes des Täufers. Neues Testament. Die Juden fragen, wer ist das, der so auftreten kann? Stimme eines Predigers in der Wüste. Wer ist das? Ist das der Prophet, von dem Mose gesagt hat, der Johannes der Täufer? Oder ist das Elias? Denn Elias soll ja wiederkommen. Ne? Ist er Elias? Jetzt fragen Sie den Herrn Jesus, wer ist dieser da, dein Propagandachef? Ist das der Prophet oder ist das gar Elias, der kommen soll? Und jetzt sagt Jesus eigenartigerweise, ja, wenn ihr wollt, er ist Elias. Ja, das war eine Antwort und doch nicht ganz eine hundertprozentige, aber mit der Vorbemerkung, wenn ihr wollt, das dürfen wir hier im Deutschen wiedergeben mit der Wendung in einer gewissen Hinsicht, ne? Ist er für die damalige Zeit Elias. So. Jetzt kommt Klarheit in die Sache. Jetzt wagen Sie den Johannes selber zu fragen. Wer bist du? Bist du der Prophet? Oder der Messias? Oder bist du der Elias? Und wie antwortet Johannes? Nein, ich bin nicht Elias. Und ich nehme an, der Johannes muss das ja wissen, nicht wahr? Also wenn er Elias gewesen wäre, hätte er prompt ja gesagt. Ja. Aha, und jetzt die feine Vororientierung zu diesem Fragenkomplex haben wir schon bei der Ankündigung der Geburt des Johannes. Da ist ja sein Vater Zacharia beim Räuchern im Heiligtum. Es kommt der Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn, haben wir ja deutlich gesehen, ist nicht der Herr Jesus. Zum Glück stellt er sich vor, bevor er scheidet, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Also, Jesus ist immer der Herr, Jesus. Und der Engel des Herrn ist immer ein erschaffener, heiliger Engel, den der Vater seinem Sohn als Adjutanten zur Seite gestellt hat. Das ist immer ein Engel, Jesus ist nie ein Engel. Zu welchem der Engel hat der je gesagt, du bist mein Sohn? Bitte, zu welchem? Zu keinem. Ja, ja. Jesus war nie ein Engel, nie als Engel. So. Also, jetzt. Das Stichwort, das es hierher gehört, spricht Gabriel zu Zacharia, dem kommenden Vater des Johannes. Er wird einhergehen im Geiste und der Kraft des Elias. Jetzt haben wir die Antwort. Ne? Ja. Er selber, persönlich gesehen, ist nicht Elias, nicht? Das ist klar. Aber für die damalige Zeit, wann, für welche Zeit, mit welchem Zeitcharakter ist die Wiederkunft des Elias persönlich vorausgesagt? Der Tag des Zornes, der Rache Gottes kommt nicht, es sei denn, dass vorher Elias noch gekommen ist, um den anzukündigen. Also erst wann? Heute können wir sagen, jetzt am Ende dieses Zeitalters, bevor die große Drangsal kommt, der Tag der Rache, der Tag des Zornes Gottes kommt, wird Elias persönlich wieder da sein. Und bitte, Elias, und wer nur kann der zweite Zeuge sein? Mose wieder, Mose das Gesetz und Elias die Propheten. Und durch ihren Dienst werden 144.000 aus allen 12 Stämmen Israels gläubig an den Herrn Jesus. Aber werden die 144.000 Söhne Israels, wie wir, direkt vom Heiligen Geist der Verheißung versiegelt? Antwort?
Nein.
Nein, sondern durch einen starken, großen Engel. Die Engländer haben ja in ihrem Regierungsgremium einen sogenannten Lord Siegelbewahrer. Ne? Und der betreffende Engel ist der göttliche Lord Siegelbewahrer, denn er versiegelt sie mit dem Siegel Gottes. Ne? Aber wer vollzieht die Versiegelung? Nicht der Heilige Geist selbst, sondern wieder ein Engel. So. Und sie sind nun vollständig jüdisch-israelitisch orientiert, nicht? Nachdem wir die Gemeinde Jesu, die Glieder seines Leibes, allein durch Gnade, ohne Gesetz und ohne Werke, durch die Entrückung in unseren Herrlichkeitsbereich versetzt worden sind, fährt Gott hier unten wieder mit Israel weiter auf dem Boden des Gesetzes und der Propheten. Mose und Elia, bitte. So. Und dann wissen wir, das geht ja weiter bis bei allen Katastrophen des Übergangs zum tausendjährigen Reich, bis um mit tausendjähriges Reich. Das Gesetz wird ausgehen von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem. So. Also, er wird einhergehen in der Kraft und dem Geiste des Elias. So. Johannes und sein Bruder Jakobus waren nicht, wie wir bei Johannes zuerst annehmen, so stille, sanfte Jünglinge, sondern Boanerges, das heißt Donnerkerle, Donnersöhne, ja, auf Deutsch. Ja. Bitte, sie hatten Vollmacht, nicht nur Evangelium zu verkünden, du Buße, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, sondern sie hatten Vollmacht, Tote aufzuwecken, Dämonen auszutreiben und so weiter. Jetzt ist dem Johannes und Jakobus passiert, dass sie von einigen Ortschaften gar nicht hereingelassen wurden, sondern abgewiesen worden sind. Sie kommen zurück zum Herrn und sagen, Herr, wir haben uns nicht aufgenommen, Wir wollen Feuer vom Himmel fallen lassen. Was sagt Jesus? Wisset ihr nicht, ihr Donnerskerle, ne? Wisset ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Aha. Also der Geist des Elias, konnte der Feuer vom Himmel fallen lassen? Wird der jetzt dann wieder Feuer vom Himmel fallen lassen? Ist das der Heilige Geist? Ist das nicht wunderbar, dass wir merken können, au, 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 bitte. Das heißt praktisch, solange wir solche Geschehnisse und Durchführung unbarmherziger Gerichte aus dem Herzen unseres Gottes und Vaters meinen kommen sehen zu müssen, nicht wahr? Können wir nie ihm in dem Vertrauen begegnen? Ja, da haben wir immer noch ein bisschen Angst. Immer noch gewisse Reserven. Ja, da, ja. Und so weiter. Ja. Erst wenn wir wachstümlich erkennen dürfen, die Frucht des Geistes, ja. Ihr könnt alles an was erkennen, an den Früchten. Die Frucht des Geistes ist ja eine neunfache. Erstens Liebe, Freude, Friede. Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit. Und dann kommt die dritte Gruppe bis und mit Enthaltsamkeit. So. Bei diesen neun Früchten, es ist ja eine Frucht des Geistes, aber eine neunfache, finden wir auch nicht einen Hauch, eine Idee, einen Atomkernmittelpunkt von irgendetwas, von Gericht oder Zorn oder Geschrei oder Rache. Nicht? Merken wir. Absolut gar keine Spur. So. Also, das ist unser Gott. Und das ist der Heilige Geist. Und ausgerechnet der Heilige Geist, ja, dem gegenüber unsere Unheiligkeit maximal im Gegensatz offenbar wird, ne, ist es, der für uns mit unaussprechlichen Seufzern seufzt, ne, und erforscht, ja, wie meint der es eigentlich? Ne? Möchte der wirklich nur noch das tun, was Gott wohlgefällig ist? Dann stellt er fest, jawohl. Aber das Fleisch ist noch, ja, wie Jesus gebetet hat, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, bitte. War das beim Herrn Jesus so? Langsam mit der Antwort. Maximal. Ja, maximal. Denn was für eine Leib trug er an sich? Die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Ja. War bei ihm sein Geist willig? Vater, nicht wie ich will, ne? Maximal willig. Und sein Fleisch, ne? Über die Maria von David her, aber sein Fleisch war genauso schwach wie unser Fleisch. Nur konnte er in der Kraft seines Heiligen Geistes alle Triebe des Fleisches und der Sünde im Tode halten. Ne? So. Elias, Geist heiliger Engel. Elias, nicht in Feuer, habe ich genehmigt, aber ich bin nicht drin. Nicht im Sturmwind, habe ich genehmigt, aber ich selber bin nicht drin. Erdbeben, habe ich genehmigt, ich bin nicht drin. Das heißt, es sind alles Gerichtsdarstellungen. Gott selber ist nur insoweit beteiligt, als er in all ihren Drangsalen, die nun dem Gericht verfallen sind, auf Anträge von heiligen Engeln hin, dem Gericht verfallen sind, ist er selber bei ihnen mit bedrängt. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt, und zwar in der Hauptsache. Also jetzt haben wir vor uns den Elias. Erstens, Johannes der Täufer war nicht Elias, wie die Lehre der Reinkarnation gern diese biblische, die biblischen Zusammenhänge heranreißt, um ihre Lehre und auch biblisch unter Beweis zu stellen. Und leider sind da nicht nur Inder dabei, die das versuchen, sondern noch ganz gewaltige Lehrer. Ich kenne ein, zwei, drei. Ja. Und ihr kennt sie auch. Ja. Die Reinkarnation noch dulden. Ja. Schlimm. Die klare Aussage der Bibel heißt, es ist dem Menschen gesetzt, wie viel Mal zu sterben?
Einmal
zu sterben und dann das Gericht. Genau die zwei, die jetzt dann sterben, nochmal kommen müssen und sterben müssen. Elias ist nicht gestorben wie ein anderer Mensch, überhaupt nicht. Und der Mose wurde am Stab, am Kusse Gottes und von Gott begraben. Aber auch, also auch kein Sterbensprozess wie alle anderen im Sinne des Gesetzes. Eine ganz besondere Begnadigung des Mose und Herausholung des Elias. So. Nun, zurück zu unserem Text. Es erscheint Elisa. Prophetenschüler oder Söhne der Propheten, also Prophetenschüler, stehen vor uns. Die Söhne der Propheten. Mose war ja auch ein Prophet. Da waren Schulen, besonders in Bethel und Jericho. Sie kommen nach Bethel. Jetzt treten also noch Elias weg noch und Elisa folgt ihm. Genauso wie das Gesetz vor das dem Evangelium kommt. So. Wie? Zuerst Elias und dann Elisa. Die Schüler, Prophetenschüler in Bethel sehen, da kommt Elias und mit ihm Elisa. Was geschieht? Machen sie sich an den Elisa heran. Weißt du, dass der Herr heute deinen Meister wegnimmt zu sich in den Himmel? Was sagt Elisa? Sagt das niemand. Selbstverständlich weiß ich das. Ne? Dann kommen sie nach Jericho, kommen dort die Prophetenschüler. Weißt du, dass heute der Herr deinen Meister zu sich wegnimmt? Sagt niemand etwas, ich weiß es. So. Also wieder, dass sogar Prophetenschüler, ne? Das sind Söhne der Propheten. Bitte. Wir alle sind Söhne der Propheten, sofern wir uns vom biblischen Zeugnis der Propheten belehren lassen. Nicht? Und da mit hineinweben lassen, durch den Geist Gottes, sind wir Söhne der Propheten. Aber es ist da buchstäblich. Was geschieht da? Sie sprechen zu Elisa. Siehe doch der Ort, wo wir vor dir wohnen, nicht irgendwo. Ja, Elisa stellt Christus dar, in besonderer Weise. Der Ort, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu enge. Können wir gespannt sein, wie Elisa reagiert, nicht? Ja, was, ihr undankbaren Kerle? Ne? Fällt euch ein? Ne? Ist das nicht genug, wenn ihr bei mir wohnen könnt ständig? Ne? Siehe doch, ist das nicht eine Einführung? Siehe doch, der Ort, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu enge. Alle wirklich gläubigen Menschen haben ihre Stellung so, Christus gegenüber, dass sie vor ihm stehen möchten, erfunden werden möchten, wohnen möchten. So. Jetzt frage ich so, gibt es nun Orte, Gemeinschaften von Gläubigen, die wirklich vor dem Herrn Jesus stehen? Die aber den Eindruck haben, da wo wir jetzt vor dir wohnen, da wird es uns so langsam und immer mehr zu enge, was die Verkündigung betrifft. Gibt es so etwas? Wir wissen, das, was wir hier hören, erschöpft nicht die Fülle des Reichtums der Herrlichkeit deiner Gnade. Es muss nicht nur mehr geben als das, sondern es gibt mehr. Herr, siehe doch, der Ort, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu enge. Wer hat denn diese Bitte in den Herzen der Prophetensöhne bewirkt? Ausgerechnet der Heilige Geist. Ausgerechnet der Heilige Geist, denn Paulus schreibt den Korinthern: Ihr Korinther, ihr seid nicht verengt in uns, von uns aus. Oh, dass auch ihr weit würdet, ihr Korinther. Ihr seid verengt in euch selbst. Griechisch genau, ihr seid verengt in euren Eingeweiden. Das ist natürlich geistlicherweise, dann sage ich, das könnte geistlicherweise bei verengten Eingeweiden Darmverschluss geben. Tod bedeuten. So. Also, und Salomo, und Gott gab Salomo Weisheit wie kein Mensch vorher und kein nachher. Und die Weisheit Salomos war größer als alle Söhne des Ostens und so weiter. Und eine Weite des Herzens, wie der Sand, der am Ufer der Meere ist. Ne? Das ist ein Merkmal, wo wir erkennen können, ob hier wirklich Heiliger Geist vorliegt und wirklich göttliche Weisheit vorliegt. Eine Engherzigkeit, eine engherzig gesetzliche Verkündigung, bitte. Wenn ihr vom Geiste, dem Heiligen, geleitet seid, dann seid ihr nicht unter Gesetz. In dem Maße, wie wir noch unter Gesetz sind, bewusst oder unbewusst, sind wir nicht vom Heiligen Geist geleitet. Oh, dass auch ihr weit würdet, schließt Paulus ab. Und also hat Jesus Freude daran, wenn wir ihm das sagen: Herr, der Ort, wo wir vor dir wohnen, wo wir jetzt ein- und ausgehen, ist uns zu enge. Lass uns doch an den Jordan gehen und von dort ein jeder einen Balken holen. Die Schrift sieht unter dem Ausdruck Balken schon was? Den gefällten Baum, nicht? Also, lass uns doch an den Jordan gehen. Jetzt kommt das ist ganz gewaltig. Haben wir nicht hier das Thema, in Zürich sicher, näher ansehen dürfen? Siehe, ich lege euch vor den Weg des Lebens und den Weg des Todes. Erinnern wir uns dran?
Ja,
Zürich. Wo war das? In Zürich. Aha. Gewaltige Dinge. Und dieses Thema, das letztere: Siehe, ich lege euch vor den Weg des Lebens und den Weg des Todes. Dieses Thema wagte ich kürzlich in Stuttgart bei der großen Versammlung am Sonntagmorgen zu bezeugen. Und da muss ich sagen, da hat es geknistert im Saal.
Bitte Kassette wenden.
Und das einmalige Feine, um es kurz zu machen, als Bruder Schirmacher, nicht? Der nimmt ja kein Blatt vor den Mund, wenn ihm nicht was nicht passt oder irgendwie oder etwas korrigieren will. Der sagte am Nachmittag, als er begann zu sprechen: Ja, also, Bruder Mull und ich sind nach Bruder Luban ein gutes Gespann, nicht? Aber ich bin nicht mit allem immer einverstanden, Bruder Mull, aber ich melde mich dann auch klar sauber. So, aber dieses Zeugnis von Bruder Muhl heute Vormittag war so schriftgemäß gegründet, so, dass ich auf der ganzen Linie kapitulieren musste und sagen, so ist es. So ist es. Also, was heißt jetzt das? Lass uns doch an den Jordan gehen. Jordan ist der Fluss, der das tiefste Tal unserer Erde durchfließt, geschlängelt, und wo landet der Jordan? Im Toten Meer. Der Jordan ist kein geringeres Modell Gottes als für alle sterbenden Menschen, die jetzt sterbend ins Totenreich, soweit sie nicht gläubig sind, ins Totenreich hinabsinken. Tote Meer ist Bild für das Totenreich. Mit keinem Abschluss, ne? Keinem Weiterfluss. Schluss. Schlusspunkt. So. Deshalb ließ sich ja Jesus nur in welchem Wasser taufen? Nur im Jordan. Das heißt, in den Tod. Seinen Tod zu taufen. Ne? So. Also wenn die jetzt die Richtung angeben, selber Vorschlag machen, ne? Lass uns doch an den Jordan gehen. Ne? Dann haben die welchen Weg erwählt? Genau den Weg, der in den Augen des Apostels Paulus immer mehr sein einziges Bestreben und alle seine Bemühungen waren, bestand darin, um dem Tode Jesu Christi gleichgestaltet zu werden. Zuerst den ganzen alten Menschen in den Tod zu geben nach dem Gesetz und mit Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben am Kreuz, mit Christus begraben. Da ist meine ganze Mühe, ich mich seinem Tode gleichgestaltet zu werden. Und genau das ist der Weg zum Leben. Und wenn er dann schreibt, ich sterbe täglich, dann ist genau das, was Gott jeden Tag bei Sonnenuntergang zur Darstellung bringt. Soll das Lamm schlachten beim Untergang der Sonne? Das Licht der Welt sinkt unter, verschwindet von der Oberfläche. Ja, dann ist Golgatha. Ja. Ich sterbe täglich, Untergang der Sonne. Ja. So. Das ist die Zielrichtung. Ist also hier die Richtung des Weges, den Sie beantragen, hat der Herr auch wohl, der Elisa auch wohl gefallen daran. Wunderbar. Kann nur der Heilige Geist bewirkt haben. Lass uns doch an den Jordan gehen und von dort ein jeder einen Balken holen und uns wo die neue Heimat, den neuen Wohnort vor dir errichten. Dort am Jordan. Das heißt was? Ich sterbe täglich. Täglich, solange wir noch in diesem Leben sind, sagen, ja Herr, ich danke, bin mit dir gekreuzigt. Da gehört mein alter Mensch hin. Bin mit dir gestorben am Kreuz, bin mit dir begraben. So. Dann verharren wir heute am Jordan und bleiben da wohnen. Nicht? Ja. Bis es soweit ist. Aber von dort ein jeder einen Balken holen und uns dort einen Ort herrichten, um da selbst zu wohnen, am Jordan. Aber vor dir war natürlich der Meinung. Und deshalb, und er spricht, wunderbar, Gott wiederum und Jesus im Heiligen Geist, die sind so, entschuldigt, wenn ich sage, so mustergültig von Herzen demütig, dass sie alle Geschöpfe etwas äonenlang etwas sein lassen, die wollen alle etwas sein, nicht? Gut, ihr sollt mal was sein. Nach eurer Beurteilung. Ich, der Vater und mein Sohn im Heiligen Geist sind bereit, nichts zu sein. Ihr dürft nun verfügen, wie ihr wollt. Bitte. Nachdem natürlich Gott vorher alles erforscht hatte und die Weichen schon gestellt hatte. So. Ließ Jesus mit sich machen, was sie wollten? Kreuz? Verurteilen? Bitte. Den Weg des geringsten Widerstandes. Geht jede Flüssigkeit, jedes Wasser, jedes Öl, alles. Und ruhen erst, wenn sie den tiefsten Punkt, der möglich ist, erreicht haben. So. Also. Ein jeder dort einen Balken holen, was das jetzt heißt, wird offenbar. Ja, nur schnell. Was versteht denn die Schrift unter Bäumen? Nicht? Wir haben ja gelesen. Und sie heben die Bäume um. Nicht? Hat Jesus doch auch einmal gesagt, die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Nicht? Was heißt das? Der Untergang aller Nationen. Denn die Nationen werden durch Bäume dargestellt. Nicht? Und allgemein sogar einzelne Menschen werden in Gestalt vormodelliert von Bäumen. Der Blindgeborene, bei dem Jesus im Begriff ist, ihm das Augenlicht zu öffnen, noch sieht er nicht genau, sagt er, ich sehe Menschen, als wären es Bäume. Das heißt, überall, wo Gott im Begriff ist, einem Menschen die Augen zu öffnen für sich, für seine Gedanken, für seinen Heilsplan, dann darf er Menschen sehen, als wären es Bäume, und natürlich Bäume, von der die Schrift erzählt, alles Mögliche. Ne? Feigenbaum, bitte sehen den Feigenbaum, was ist das? Der Stamm Juda, ganz genau. Herrscherstamm in Israel. Im ganzen Wein, der Weinberg Gottes ist das ganze Haus Israel. Ne? Und mittendrin ein Feigenbaum, der herrschende, ein Weinberg, der herrschende Stamm Juda. Und so, seht den Feigenbaum, ne? Wenn sein Holz wieder weich wird und Blätter gewinnt. Und wie fährt Lukas weiter? Und alle Bäume, die ausschlagen. Was sind denn die anderen Bäume? Das sind die anderen Nationen und die anderen Stämme der Nationen. Die vielen Negerstämme sind gar keine Nationen, sondern so Stämme, wie die Stämme Israels Stämme sind. Nicht? So. Also, fein. Geht hin, das heißt, bitte, drängt sich Jesus je auf? Sie haben eine ihm wohlgefällige Bitte aussprechen dürfen, in zweierlei, dreierlei Hinsicht. Ne? Bitte also, geht hin. Ja, wenn er uns sagen würde, ja bitte, mach das, geh das, dann gehen wir doch. Ne? Sagen wir dann auch, aber Herr, aber bitte nicht ohne dich. Ne? Ein Einziger, dem kommt einem Einzigen in den Sinn, der sagt, Herr, lass es dir doch gefallen, mit uns zu gehen. Ja, bitte. Ich glaube, dem hat schon ein wenig Angst gemacht, weil sie ja dann am Jordan ausharren müssen, in dieser Bereitschaft, mit dem Herrn gestorben zu sein. Nicht mehr in dieser Welt lebend. Und einer sprach, lass es dir doch gefallen und gehe mit deinen Knechten. Gefällt das dem Herrn auch? Bitte. Wenn wir ihn einladen, ja, gefällt ihm auch. Wenn er überall dabei sein darf. Und er sprach, ich will mitgehen. Und er ging mit ihnen. Und sie kamen an den Jordan und hieben die Bäume um. Also, jetzt wird die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Ja, und ein Baum fällt nach dem anderen vorerst. Und dann lesen wir, wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Ja. Was stellt das dar, wenn ein Baum gefällt wird? Das ist der Tod. Das ist der erste normale Tod. So. Und sie kamen an den Jordan und hieben die Bäume um. Ja, was heißt jetzt das für uns? Dass wir Menschen, die noch verwurzelt sind im Diesseits, im Zustand der gefallenen Menschheit und Welt, nicht? Was mit denen zu machen? Zu Fall zu bringen, das heißt, in welche Richtung zu Fall zu bringen? dass sie sich sagen lassen, wes Seele sündigt, die muss sterben. Du auch. So. Wenn du leben willst, wenn du gerettet werden willst, musst es dir gefallen lassen, dass du nach deinem ganzen jetzigen Bestand deiner Darstellung sterben musst. So. Kamen an den Jordan und hieben die Bäume um. Aber haben die Bäume umgehauen, damit die Bäume umgehauen worden sind? Oder ist ein höherer Zweck? Ja, genau. Ne? Wir wissen, ein Mensch, der das Evangelium Jesu Christi annimmt, der hat seinen ganzen alten Menschenbestand, vorerst noch unbewusst einfach, ja gesagt, der muss sterben. Ich habe gesündigt und ich muss sterben. Einverstanden, ich sage ja. So. Es geschah aber, als einer einen Balken fällte, warum heißt nicht einen Baum, fahre sie heben die Bäume um. Warum heißt es jetzt da, einer einen Balken fällte? Weil der Heilige Geist, wenn ein Mensch sich bekehrt, also jetzt umgehauen wird in diesem Gesamtbestand des vergänglichen Lebens, ne, sieht der Heilige Geist schon was? Ne? Den fertigen Balken, den er jetzt dann mit aufrichten kann zu einer Hütte Gottes unter den Menschen. Ne? So wunderbar. Dass als einer einen Balken fällte, da fiel das Eisen, in dem Fall die Axt, ins Wasser, nämlich in den Jordan. Das heißt, für immer verloren. Und er schrie und sprach, ach, mein Herr, und es war entlehnt. Wenn es sein eigenes Werkzeug gewesen wäre, dann wäre das nur halb so schlimm gewesen. Ne? Aber es war entlehnt. Und es war entlehnt. Warum ist diesem einen nur das Werkzeug zum Bäume fällen können in den Jordan gefallen, also aus seiner Hand geglitten? Ne? Erstens sagt Salomo wieder, wenn einer sein Eisen nicht geschärft hat vorher, dann muss er sich umso mehr anstrengen, bis ein Baum gefällt hat. Ne? Fährt weiter, aber die Weisheit Gottes vermag alles mit Leichtigkeit zu vollbringen. Merken wir. Was heißt also, wenn ein Arbeiter im Weinberg oder jetzt Gottes, im Reiche Gottes, sein Evangeliumswerkzeug, also das, den Zeugnisdienst für Christus, sein Werkzeug nicht geschliffen hat, ne? Dann muss er sich um, das ist ganz klar, praktisch, dann muss er sich mehr anstrengen, bis das Ziel, bis ein Baum gefällt ist. Was heißt aber ein geschliffenes Werkzeug haben? In der Weisheit Gottes, mit der Weisheit Gottes gefüllt zu sein, die nun zur Verfügung zu haben, dass die Weisheit Gottes es ist, die mich jetzt befähigt, nicht? Einen noch dastehenden Baum, nicht? Zu fällen. Dass das Evangelium der Gnade Gottes in sein Sohn, in sein Herz fällt, dass er kapituliert. So. Aha. Und sie kamen an den Jordan und hieben die Bäume um. Einem entfällt das Eisen in den Jordan, ins Wasser. Und er schrie und sprach, ach mein Herr, und es war entlehnt. Was heißt jetzt das? Das heißt, wenn ich für Christus, für Gott so Zeugnis geben will, ja, dass ein Baum nach dem anderen fällt, ne, was ist dann Vorbedingung? Das heißt jetzt nicht unter Todes- und Bannstrahl, sondern, ja, was ist Vorbedingung?
Weisheit Gottes.
Das, ja, wie heißt denn unser Eisen, womit wir Bäume fällen? Ja. Als Kriegsleute Jesu Christi haben wir die Aussprüche Gottes als ein Schwert, doppelschneidig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das ist jetzt das Bild nicht vom Bäume fällen, sondern vom Kampf. So, ja. Wenn ich Wort Gottes gehört habe, Weisheit Gottes, Gelegenheit hatte zu hören, zu verstehen, ja, und freue mich daran, nicht? Darf ich jetzt gerade mit dem, was ich eben gehört habe und was mein Herz beglückt und entzückt hat, ja, mich umdrehen und irgend zu einem Gemeindeglied da in der engen Versammlung gehen und dem gerade das brühwarm erzählen? Nicht? Warum? Dann sagt er mir ein Wort des Gesetzes oder der Propheten und dann bin ich gefällt und nicht der. Ja. Aha. Warum? Weil das Werkzeug des Wortes Gottes, des Dienstes, ja, noch nicht mein Eigentum war. Ich habe es gehört von einem anderen und dann wird gesagt, ja, der Bruder Muhl hat das gesagt. Nicht wahr? Das ist dann die letzte Weisheit. Nicht? Ja. Nachdem der Hauende selbst schon gefällt worden ist, oder dem sein Werkzeug in den Jordan entglitten ist. Nicht? Aha. Und jetzt wird ihm offenbar, aha, also das war bei mir gar noch nicht verwurzelt. Das war bei mir noch gar nicht Besitz. Also das war nur entlehnt. Nur entlehnt. Also ist das eine wichtige Belehrung. Wie hat es denn Maria gemacht? Sie bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen. So. Und jetzt wird das erwogen und dann verwurzelt, wie geschrieben steht, und ihr werdet wieder Wurzel schlagen, nicht als gesätes Samenkorn. Das bedeutet den Tod fürs Korn selber, nicht? Oder? Ja. Werdet Wurzel schlagen als gesätes Samenkorn nach unten und erst zweitens Frucht bringen nach oben. Aha. Und wir möchten kaum gläubig geworden oder uns erlaubt an einer Bibelstunde, an einer Wortverkündigung, jetzt möchten wir auch schon Frucht bringen und das auch schon sehen oder zur Darstellung bringen. Das ist genau parallel zu dem, was hier steht. Und haben vergessen, zuerst geht es immer in die Tiefe. So. Still. Und dann, wo sollen wir verwurzelt sein? Und alles Gehörte verwurzelt in der Liebe. So. Kann es dann zum Besitz werden. Mhm. Ah, ja, so. Und dann, das geht nicht anders als im Bitten um Weisheit und Empfangen der Weisheit in diesen Zusammenhängen. Nicht? So. Und dann geht das ganz leicht, so Bäume zu fällen. Ich darf jetzt, kommt mir gerade in den Sinn, die meisten von uns kennen ja mein Thema, das ich schon 1930 vom Herrn aufs Herz gelegt bekam, weil es mich schwer eben immer wieder bewegt hat und Fragen und Probleme vor mich hingestellt wurden durch beim Lesen der Schrift. Die Frage Judas Ischariot und die Liebe Gottes. Ne? So. Da habe ich, nachdem ich die Zusammenhänge so weit sehen durfte, ja, und sie Besitz geworden sind bei mir, ja, eben dass ich das Schriften schreiben konnte, Judas und die Liebe Gottes. Begab es sich zweimal, dass ich gebeten wurde, in einer Hausversammlung dieses Thema zu bezeugen. Und beides war im Kanton Zürich und das zweite Mal an einem anderen Ort, wieder in einer Hausversammlung. Und eigenartig, in jedes Mal war also mindestens bei den Fällen ein junger Mann da, der seinen Eltern also unheimlich schwer Sorgen machte. In beiden Fällen. Und was geschah in beiden Fällen? Ich habe einfach die Dinge so bezeugen dürfen, wie Gott mir es gezeigt hat. Das darf ich hinterher hören und habe mir gar keine Mühe gegeben. Beide sind an diesem Abend, es war nicht zur gleichen Zeit, nicht? Das war zeitlich später, an zwei verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten. Ja. Durfte ich hören, der eine kam durch diese Verkündigung zum Glauben und der andere auch. Nicht? Zur nicht geringen Freude der geplagten Eltern. Nicht? Also nur als Beispiel, da denkt man gar nicht dran, jetzt Bäume fällen zu wollen, nicht? Das besorgt dann der Heilige Geist noch viel besser, einfach durch solche wunderbaren Möglichkeiten mit Werkzeugen des Heiligen Geistes ausgerüstet sein zu dürfen. Und was geschieht jetzt? Es war entlehnt. Der Mann Gottes sprach, wohin ist es gefallen? Der wusste es schon genau, wohin es gefallen war, ne? Aber warum stellt er dem noch die Frage? Ne? Ja. Ja. Wenn wir sagen, oh weh Herr, Entschuldigung, es war nur entlehnt, es war noch nicht mein Besitz. Ne? So. Dann möchte der Herr von uns hören, wo ist die heikle Stelle in unserem Leben? Ne? Und dann heißt es schön, wo ist es hingefallen? Und jetzt heißt es schön, und er zeigte ihm die Stelle, nicht? Den wunden Punkt in unserem Leben. Nicht? Und dann macht dann der Herr, ist er ein Seelsorger, unser Herr? Der Seelsorger. Was macht er dann noch für seelsorgerliche Übungen und Kunststücke da mit dem Blamierten? Nicht? Greift er noch weiter zurück? Was hat er ihm gesagt? Der hat ja selber gesagt, es war entlehnt. Nicht? Aha. Das war der Heilige Geist, der uns dann zeigt, oh weh. Nicht? Dürfen wir auch dem Herrn schreien zum Herrn, oh weh. Nicht? So, und wenn der Herr dann sagt, wo ist die Sache, woran liegt das, um was geht es? Nicht? Und dann wir sagen, ja Herr, ich kann es fast nicht aussprechen. Da liegt die Sache. So sieht es bei mir aus. Ne? Was sagt der Herr dann? Was macht er dann? Schneidet er ein Stück Holz ab, da Elisa, ein Stück Holz ab und wirft es in den Jordan an die Stelle. Ne? Und was passiert? Erscheint das Eisen schwimmend. Ne? Und das Holz schwimmt in Jordan runter. Was heißt das? Das heißt mal Wiederbringung aus dem Tode, Jordan. Und zwar auch Bemühungen von uns im Blick auf ein Zeugnis für Jesus oder irgendwelche Bemühungen der Liebe, wie Paulus schreibt, zugunsten Jesu, also um eine Hütte Gottes unter den Menschen aufrichten zu können. Nicht? Wir kennen ja die Stiftshütte als Hütte Gottes unter den Menschen. Die Akazien, Pfosten und Riegel und Bretter, das waren ja auch einmal Akazienbäume, mussten die sich vorher auch gefallen lassen, gefällt zu werden. Ja. Also, und er zeigte ihnen die Stelle, dann dürfen wir dem Herrn, unserem Herrn, alles sagen, so ist es. Und dann bohrt er gar nicht weiter herum in unsere Vergangenheit. Nicht? Machen das Psychiater, machen das Seelsorger. Vollständig falsch. Was ist richtig? Schon Jesus unter Gesetz, wer seine Hand an den Pflug legt und macht was? Der ist nicht geschickt im Reiche Gottes. Und was sagt Paulus? Ganz energisch und klar. Hätte Paulus Grund gehabt, bei sich nochmal genau nachzudenken, was habe ich jetzt dem gläubigen Menschenkind angetan, dass ich ins Gefängnis geworfen habe und dass ich auspeitschen ließ und dass ich geißeln ließ, hätte er genügend Grund gehabt, da in der Vergangenheit herumzuwühlen. Ja, doch. Und was macht er? Was macht der Herr mit ihm? Ich vergesse, was da hinten liegt. Ich kenne nichts und niemand mehr nach dem Fleisch. Ich dränge und kämpfe und jage was nach, was vor mir lag. Der hohen Berufung Gottes in Christo, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werden will. Das heißt, ich bin bereit, nicht nur an den Jordan zu gehen und dort eine Hütte Gottes mit allen Gläubigen aufzubauen am Jordan, sondern da ist das dem Herrn wohl, die ganze dem Herrn wohlgefällige Stellung, Einstellung. Und er zeigte ihm die Stelle, da schnitt er ein Holz ab und warf es hinein in den Jordan und machte das Eisen schwimmen. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und der Sohn tut nichts, er habe es denn vorher den Vater tun sehen. Es, wenn eine Erde Elisa schneidet ein Holz ab und wird ins Wasser, macht das Eisen schwimmen, buchstäblich. Elisa stellt Christus dar. Er schneidet Holz ab vom Baum des Lebens, sich selbst, und begibt sich, also hat er es nicht mehr gehabt, und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, im Original. Was für ein Stück Holz hat denn der Vater abgeschnitten? Genau, Baum des Lebens, das ist Jesus Christus. Ich bin der Baum, das Holz des Lebens. Griechisch ist Holz und Baum ein Wort, so. Abgeschnitten von der Gemeinschaft mit dem Vater, in den Jordan geworfen, in den Tod gesenkt, seine Seele ausgeschüttet in den Tod und macht das Eisen schwimmen. Das heißt, auch das Unmöglichste, das je schwimmen könnte, wieder an der Oberfläche erscheinen könnte, wieder aus dem Tode zurückgerufen werden könnte. Auch das Unmöglichste, das dem Gesetz Unmögliche, hat Gott in Christo möglich gemacht, aus dem Tode Leben zu zeugen. Ja. Und jetzt das Einfache, das Verlorene, irgendetwas, das wir in unserem Leben aus solchen Gründen verloren haben. Und nach menschlichen und Beurteilungsmöglichkeiten auch von uns Gläubigen, unmöglich, das in diesem Leben noch einmal zurückzuerhalten, ne? Oder ausüben zu können, dürfen wir erleben. Ja. Wenn wir ihm die Stelle zeigen und das Holz ist bereits in Jordan geworfen, abgeschnitten in Jordan geworfen und alles Unmögliche ist jetzt vor Gott möglich geworden. Machte das Eisen schwimmen. Und er sprach, nimm es dir auf. Ja, warum muss er das noch sagen? Ne? Ja, der ist doch so verblüfft. Ne? Der guckt das an und kann es noch nicht glauben. Ne? Das heißt, und vor lauter Staunen und blockiert sein, nicht, greift er das gar nicht, der wagt das gar nicht jetzt. Nicht? Jetzt ist er vollständig gedemütigt, zunichte gemacht. Sagt ihm der Herr, nimm es dir auf. Er greife das. So. Und er streckte die Hand aus und nahm es. So. Und siehe da, was ist jetzt auch noch möglich? Also ich für mich bin überzeugt, dass jetzt aus dem Jordan herausgerufene Werkzeug, Eisen, das war jetzt so tadellos geschliffen. So. Und so blitzblank und so wunderbar, dass der geschrien hat, und es war ein Blind, nicht? Sagen kann, ja, also wenn ich das Werkzeug jetzt meinem Geber zurückgeben kann, der sagt, ja, also Dir gebe ich wieder mal eins. Also, und so weiter, und so weiter. So.
Weiteres Band. Leer.